Schubschlag vom Wasser aus erzählt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, dem Podcast übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport schreibt und geschrieben hat. Ich bin dann dieses Mal wirklich wieder Carsten Mjeski und wie immer mit zusammen im virtuellen Aufnahmestudio Matthias Zappel-Zander. Tag Zappel.
Ja, hallo Carsten. Hallo liebe Zuhörer. Ja, ich hoffe, Carsten, du hast deine technischen Probleme jetzt wirklich überwunden. Also ich glaube ja, dass du einfach viel zu viel Podcast machst. Ich habe gehört, dass du deinen dienstlichen Podcast auch mehrmals wieder aufnehmen musstest, weil du technische Probleme hattest. Das wird einfach daran liegen, du verbrauchst das Zeug zu viel. Du redest zu viel, du machst zu viel Podcasts.
Die Stasi ist überall, hört mir zu und boykottiert meinen Podcast.
Darauf würde ich es nicht mal schieben. Das ist halt, vielleicht ist auch ein Investitionsstau bei dir. Also vielleicht müsstest du da Abhilfe schaffen, aber das ist eigentlich
das heißt Geiz. Ja,
ist ja geil, wie irgendwann mal in der Werbung immer gesagt wurde, aber darüber wollen wir ja eigentlich gar nicht reden. Ich muss eine Korrektur zur letzten Folge gleich noch machen. Der von mir erwähnte Thomas Popovic, der Eishockeyspieler, der bei Bremerhaven die deutsche Meisterschaft jetzt nicht geholt hat, sondern die Eisbären in Berlin haben die geholt. Das war nicht der abgehauen ist und wieder zurückgekommen ist. Der hat auch einen Fluchtversuch gemacht, den hat man aber vorher gefasst und festgenommen, sondern der Kollege, der die DDR verlassen hat als Eishockeyspieler und wieder zurückgekommen ist, war Stefan Steinbock, um das mal gleich zu berichtigen. Da habe ich das jetzt auch durch. Ich bin da nicht drauf hingewiesen worden. Ich habe das dann selber mal rausgefunden, weil mich das dann doch interessiert hat, ob ich da richtig gelegen habe. Ich wollte es halt einfach nur mal gesagt haben. So, dann bin ich darauf hingewiesen worden, dass am 5. Mai ein Tatort läuft, der in einem, wo Rudern eine Rolle spielt. Da spielt wohl eine große Festivität in einem Ruderclub eine Rolle. Ne, und da passiert dann das Unweigliche, was dann halt immer passiert beim Tatort. Da muss wohl einer tot liegen bleiben. Mehr weiß ich auch nicht. Wer sich das angucken möchte beim Tatort, am 5.5. soll das laufen. Also vielen Dank an den Starnberger See, von wem ich die Info habe. Habe ich mich sehr drüber gefreut und möchte ich gleich nochmal darauf hinweisen, ich habe lange unsere E-Mail-Adresse nicht mehr genannt, schubschlag@gmail.com. Da kann man uns erreichen, da kann man kritisieren, da kann man loben, da kann man vielleicht auch Gäste nominieren und sagen, hier, mit dem müsst ihr mal unbedingt reden. Wir lesen das oder ich lese das als Sekretärin von Carsten und leite das dann weiter. wenn es denn unbedingt nötig ist, weil der
zusammen mit dem Kaffee,
der Herr ist ja sehr viel beschäftigt. Dann hat der DAV die digitale Studie zur NS-Zeit jetzt veröffentlicht und sie haben den Zugang zum Wassersport, Rudersport Ost und West alle digitalisiert, jetzt öffentlich gemacht, kann man sich angucken. Ich bin seit Freitagabend da schon drin versackt, habe da einiges schon
Also nonstop, du sagst jetzt nur noch durchzappeln, weil das ist ja jetzt so dein Paradies.
Ja, ich muss nicht mal mehr aufstehen. Ich kann jetzt von zu Hause hier aus alles nachgucken, alles finden, alles machen, weil ich meine Mutter ja letztens erwähnt habe. Ich habe jetzt recherchiert, was meine Mutter für Erfolge erreicht hat. Also meine Mutter hat nicht viel gewonnen, aber wenn sie was gewonnen hat, dann richtig. Und meine Mutter war die absolute Allrounderin. Meine Mutter gewinnt auf der gleichen Regatta zweimal den Doppelvierer und den Achter. Also das muss man erstmal hinkriegen. Also so gut wie meine Mutter bin ich nie geworden. Also mehrere Hüte, die ich da abziehen muss. Und ich konnte es jetzt endlich mal nachlesen. Das war sehr schön. So.
Also heute schon wieder ein Gruß an deine Mutter in diesem Podcast. Das haben wir letzte Woche
auch gehört.
Jede Woche ein Gruß an
meine Mutter. Mein Vater habe ich jetzt so oft erwähnt, da muss ich ja einfach auch mal meine Mutter erwähnen und die hat es ja auch verdient, dass man sie erwähnt. Und Muttertag ist ja auch irgendwann wieder. Da brauche ich dann keine Blumen mehr mit. Blumen mehr mitbringen. Das ist dann auch schön. Aber Carsten, wir hatten Europameisterschaft und ich sag mal, mein Herz ist ja aufgegangen. Szeged, nach 35 Jahren endlich wieder eine internationale Ruderregatta in Szeged. Für die Checker, wer sich bei Spotify unser Bild anguckt vom Schubschlag-Podcast, dieses Bild ist 1989 am Start in Szeged entstanden. Und wer ganz genau hinguckt, der wird mich da auch eventuell sogar erkennen können.
Wie hast du eine Fotokamera mitgehabt damals dann?
Nein, das ist natürlich von einem Streckenfotografen gemacht worden. Ich hatte auch eine Kamera mit, ja. Aber das konnte ich ja nun schlecht aus dem Boot heraus machen. Und damals war ja noch nicht digital, sondern 36 Bilder. Und da hast du bei jedem Bild überlegt, ob du das wirklich auch fotografieren möchtest. Und bei meinen limitierten Kenntnissen der Fotografie habe ich mehrmals überlegt, ob das eventuell dann auch wird. Und da hat so ein 36er Film auch ziemlich lange gereicht. Ja, aber endlich wieder Check It. Also ich war ja versucht hinzufahren, als ich es letztes Jahr gehört habe. Habe es dann doch nicht geplant, weil es ist halt immer sehr früh im Jahr gewesen. War jetzt rückblickend auch gut, dass ich es nicht geplant hatte, weil ich hätte halt nicht hingekonnt. Ja, wir haben keinen Gast. Lass uns über Check It reden. Oder hast du noch was anderes?
Ja, ich hab noch zwei andere Sachen. Also eine andere Sache und dann noch eine Intro für Check It. Eins, weil ich habe ja auch, ich höre mir viele Podcasts an, im Wochenende, wenn ich spazieren gehe, das fängt immer an mit irgendwelchen Arbeitssachen, geht dann weiter auf Kino und Musik und endet dann mit Rudern. Und ich habe jetzt dieses Wochenende einen angehört, in dem da kam mal raus, dass in den USA, und doch mal wieder ein bisschen über den Tellerrand schauen, in den USA einen, das nennt sich so schön, einen Pathway Expert gibt. Also heißt eigentlich eine Dame, die unterschiedlichsten Altersklassen im ganzen Land koordiniert und versucht, Talentsichtung zu machen.
Okay.
Und auf eine sehr systematische Art und Weise. Der Name Josie fiel dann auch ziemlich häufig in diesem Podcast. Ich weiß jetzt nicht, ob das wahrscheinlich von unserem Podcast-Gast Josie da auch alles ein bisschen gestartet wurde. Aber die Amis machen, und das geht schon los ab dem Alter von 15, wirklich landesweite Sichtung. Ist immer ähnlich wie bei uns dann in den Ländern oder in den Landesruderzentren. Was ich aber interessant fand, war eine Geschichte, und die ist vielleicht auch mal wichtig für uns, also nicht nur erstens digitalisiert, ja, die interessierten Ruderer könnten, es gibt wohl Ruderer, die sich schon ab dem Alter von 13 bewerben, ja, weil die wollen so gerne. Also irgendwie gibt es da echt auch noch motivierte Sportler in den USA. Die werden, aber alles wird natürlich dann digital und man kann damit halt auch noch mehr, ne, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, die Ruderer begleiten und auch schauen, in welche Entwicklung die machen. Was die Dame auch erzählte, war, dass sie selber lernen musste, dass halt nicht immer nur um die Crème de la Crème der verschiedenen Jahrgangsstufen ging, sondern auch darum, um mal zu schauen, was da drunter ist. Also so Region 2 bis 3. Dass sie die auch erfassen, um auch zu gucken, okay, wie kann ich dann, sind das Leute, die vielleicht in ein paar Jahren noch groß werden können. Und der andere Punkt, ich denke, das wäre auch noch was zum drüber nachdenken in Deutschland, ist, ja, die Amis stehen natürlich auf Ergometer und man muss dann immer seine ERG-Scores dann schicken, aber scheinbar Josie eine Tabelle erstellt oder irgendein Schema erstellt, in dem gesagt wird, okay, das ist ungefähr, keine Ahnung, die Gold Standards in den verschiedenen Altersklassen, aber dazu muss gesagt werden, wie viel Aufwand die unterschiedlichen Ruderer treiben. Also das, wenn da irgendwie ein 15-Jähriger oder ein 17-Jähriger halt den super-duper Ergo-Test fährt, halt dafür schon 20 Stunden in der Woche trainiert, zählt das natürlich viel weniger, als wenn ich jemanden habe, der irgendwie nur dreimal in der Woche Sport macht und den gleichen Ergometer-Test macht. Also das fand ich ein ganz interessantes Konzept, um wirklich zu schauen, was stecken dann die Athleten, die Sportler da rein, um was rauskommt, und dass man nicht nur das misst, was rauskommt. Auch mal vielleicht zum drüber nachdenken. So, jetzt kommen wir weiter auf Europameisterschaft. Da nicht zwei Sachen. Und vielleicht, du hast gut, dass du die E-Mail-Adresse gesagt hast, weil Thema 1 wäre für mich doch eins, wir müssen einfach mal über Regattastrecken sprechen. Wir müssen einfach mal über die Fairness-Kommission sprechen und ob es irgendwo auf der Welt noch Regattastrecken gibt, wo einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass in allen Bahnen die gleichen Bedingungen sind. Also ich hatte mir vor einer Woche, gab es auch in den Niederlanden die niederländischen Meisterschaften, so ähnlich wie bei uns die Kleinbootmeisterschaften, ja, auf der traditionellen Bossbahn. Auf der traditionellen Bossbahn, die Leute, die jetzt auf irgendwelchen U23 und Weltmeisterschaften da waren, kennt's, als ich damals da noch gewohnt habe, da gab es eine Tribüne, die hat man abgerissen, die Regattastrecke wurde ein bisschen erweitert. Seitdem ist es so, dass die Regattastrecke nicht nur noch unehrlicher geworden ist, was den Wind angeht, sondern dass man auch noch bei Wind unterschiedliche Wasserzirkulation hat. Also du siehst nicht mal die unterschiedlichen Wellen, aber trotzdem ist halt eine Bahn echt zigmal schneller. Weil ich gesehen hatte in der letzten Woche, dann kommen wir gleich auch hier auf Ungarn, da hat einfach in immer Bahn 1, wirklich, da gab es irgendwie 20 Rennen hintereinander und immer Bahn 1 hat gewonnen. Und nicht ein bisschen hat Bahn 1 gewonnen. Und dann kommen wir doch ein bisschen hier auf Ungarn. Ich meine, allgemein, ne? Erst, mich würde mal interessieren, wie so eine Fairness-Kommission dann misst, ja? Wie man die Bahneinteilung macht. Ich meine, faszinieren da irgendwie Papierschiffchen oder Quietscheentchen und die werden dann am Start hingestellt und dann werden losziehen und dann guckt man, welche schneller sind. Oder in dem Falle, wir hatten ja Gegenwind, werden die dann beim Ziel reingesetzt und man guckt, wie die Quietscheentchen, in welcher Bahn die schneller sind als in der anderen. Also Wind ist ja eine Geschichte. Aber wir haben unterschiedliche Strömungen auch und da gibt es viele von diesen Bahnen, die so unehrlich sind, wo ich dachte, okay, natürlich versuche ich das dann mit dieser Fairness-Kommission, dann werden die Bahnen nochmal neu eingeteilt und auf Basis der Vorlauf oder der letzten Rundenergebnisse eingeteilt. Man versucht es einigermaßen fair zu halten. Aber wenn du dir jetzt schon mal die unterschiedlichsten Abstände anschaust in den Rennen, wir haben weniger spannende Rennen bekommen, ne? weil damit einfach auch mit so unterschiedlichen Windverhältnissen, Wasserverhältnissen, die Ergebnisse immer noch mehr werden wie ein Fächer. Und also werde ich Aufruf, kennt irgendjemand, der uns jetzt hier hört, die Fairness-Kommission, kennt jemand auch wissenschaftliche Studien über diesen Regattastrecken? Also ich finde es echt mal interessant. Gibt es noch die faire Regattastrecke, bis auf Luzern? Ja, also das wäre so mein Plädoyer, meine Intro für Szeged. Und natürlich doch auch DRV, kommen wir auch gleich dazu. Ja, super Ergebnis. Aber gucke ich nochmal in die Vorberichterstattung auf rudern.de. Und was ich nicht ganz so nachvollziehen kann, ist, also wenn ich den Text gut verstanden habe, dass er jetzt auch, also der Leichtgewichtsfrauendoppelzweier, den wir ja hier, ne, zum ersten Mal noch lobend erwähnt hatten in Varese, der durfte gar nicht mehr starten auf der Europameisterschaft. Der Zweier ohne stand jeweils auch in dem Bericht, musste wieder darum kämpfen, überhaupt nominiert zu werden für die Olympische Qualifikationsregatta. Denke ich dann auch so ein bisschen, ist das dann wirklich noch nötig? Also ist dann Luzern Olympia-Qualifikationsregatta wirklich so teuer, ich meine, der Reiseweg kann es ja noch nicht sein, dass man Boote wirklich ständig, also die mussten sich ja in Hamburg schon intern wieder beweisen, die mussten sich dann in Varese beweisen, also wie häufig, Zappel, was du findest, wie hoch kann ich den Druck und wie häufig kann ich den Druck auch so hoch halten und wie leistungsfördernd ist das? Also für mich ist ermöglicht so etwas keine langfristige Planung. Ich denke, ich meine, wenn ich am Anfang im Winter oben was entschieden habe, was sind die Kriterien? Wer setzt sich intern durch? Der darf dann zur Olympischen Qualifikationsregatta in Luzern. Scheint mir ein relativ einfaches System. Aber ich habe so ein bisschen die Angst, dass so ein bisschen Willkür und doch vielleicht zu viel Druck ausgeübt wird, den andere Nationen, glaube ich, nicht immer so haben. Die scheinen doch ab und zu ein bisschen langfristiger zu planen. Aber da kommen wir auch nochmal dazu.
Also
wolltest du dazu was sagen?
Ich will eigentlich nur zu dem ersten Teil deiner Frage nach der Fairness der Regattastrecken. Da kann ich dir von einer sehr, sehr gut unterrichteten Person, die wir beide kennen und die auch schon Gast in diesem Podcast war, sagen, dass es bei der FISA eine Liste der Regattastrecken gibt, die halt alles Mögliche bewertet, Infrastruktur und unter anderem eben auch Windbedingungen und Fairness. Und dass man auf dieser Liste halt auf- und absteigen kann. Und Brandenburg ist es damals nach den Umbaumaßnahmen, die haben ja gehofft, dass sie vielleicht irgendwann mal eine richtige WM kriegen. Denen ist dann leider die EM auf die Füße gefallen, wo die Bedingungen wirklich unterirdisch waren. Und die sind in dieser Rangliste sehr, sehr weit nach hinten gefallen, sodass die Chance, dass Brandenburg mal eine Weltmeisterschaft ausrichten wird, praktisch nicht mehr vorhanden sind. Genauso wie es für Grünau so ist, dass jede...
Aber da ist doch einfach für alle gleich scheiße.
Ja, nicht immer. Nicht?
Wenn es da windig ist.
Nicht ist auch noch immer, ehrlich. Kommt drauf an, von wo der Wind kommt. Wenn der Wind von unter Land kommt, dann ist es auch wieder anders. Grünau ist es ähnlich. Grünau wird auch nie wieder eine internationale Meisterschaft erreichen, aus diesen Gründen, weil jeder weiß, wie unfair die Bedingungen in Grünau sein können. Ja, nicht müssen. Meine Erfahrung mit Szeged ist, wir hatten bis zum Halbfinaltag 1989 eigentlich ideale Bedingungen. Es war extrem warm. Es waren ideale Bedingungen. Man konnte wunderbar rudern. Alle Bahnen waren eigentlich gleich. Das ist halt ungarische Puster. Gut, inzwischen hat man ein bisschen mehr gebaut als damals, als ich da war. Die Bäume sind auch ein bisschen gewachsen. Aber da hat der Wind natürlich alle mögliche Fläche, um sich da auch so ein bisschen aufzubauen. Und zum Finaltag, damals war es so, dass die Mädelsrennen bei der Junioren-WM vormittags waren, die hatten auch noch ideale Bedingungen. Und nachmittags kam der Wind nicht von der Seite, wo er jetzt diesmal kam, sondern er kam von der Tribünenseite. Und damals war da unten auch noch Bahn 1, also auch die Bahnnummerierung hat man in den 35 Jahren geändert. Und wenn man da unten unter Land war, wir haben im Doppelvierer 500 vorm Ziel 3,5 Sekunden Vorsprung gehabt vor unserem Gegner. Unser Gegner tauchte dann in den Windschatten ein, der Tribüne. Ja, und dann am Schluss haben wir mit 7/10 gewonnen. Da blieb halt nicht viel übrig. Du hast halt keine Chance. Und alles, was Bahn 6 war, hatte sowieso keine Chance von Anfang an. Du steckst halt nicht drin. Also es war jetzt wahrscheinlich wieder mal ein Versuch mit Szeged. Die Kanuten sind ja sehr zufrieden. Die sind ja sehr häufig da. Auch mit internationalen Meisterschaften. Ja,
aber das spricht halt dafür, um einfach kürzere Strecken zu haben. Ne? Dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm.
Das ist wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Aber das probieren wir ja in Los Angeles auch aus, ob das dann der Zukunftsweg ist. Also es gibt schon so eine Liste und die Fairness-Kommission macht sich sicherlich vor Ort dann auch Gedanken anhand der Windrichtung, der Wettervorhersagen und so weiter, wie denn die Bahnverteilung gemacht werden muss. Das war ja Samstag und Sonntag schon mal so, dass man das verändert hat. Am Samstag noch nicht ganz so extrem, aber am Sonntag dann doch deutlicher.
Die verschiedenen Bootsklassen. Hier, Analyse.
Ja.
Ahnungsloser Meinungsstark.
Ich sag mal, wir fangen einfach mit den erfolgreichsten und herausragendsten Abteilung schlechthin an. Die Pararuderer. Also wirklich, ich muss sagen, ich war geflasht von den Leistungen, die abgeliefert haben. Auch mit Krankheiten und Trainingsrückständen im Vorfeld dahin gefahren. Im Para-Einer ist es der 6. Platz geworden nach auch gesundheitlichen Rückständen, Rückschlägen und Trainingsrückstand und so. Deutlich, aber die Abstände waren teilweise auch extrem deutlich. Aber ins Finale gekommen und auch sehr gut ins Finale gekommen und da dann auch so gut wie es ging halt versucht, denn sich zu verkaufen. Aber mehr war dann halt nicht drin. Para einer der Frauen, 2. Platz, schlechten Start, aber dann nach hinten raus immer weiter dann aufgekommen und wirklich auch ein spannendes Rennen veranstaltet. Das war wirklich, wirklich sehenswert. Und was mir dann auch gefallen hat, der Mix Doppelzweier am Samstag, der PR3 Mix mit dem 2. Platz, auch mit Krankheit im Vorfeld und wirklich ein tolles Rennen gefahren, sich wirklich daran gekämpft, 2 Sekunden, wenn ich das hier noch richtig geschrieben habe, hinter den Briten, die das Ding gewonnen haben. Auch ein relativ schlechter Start, aber nach hinten raus das Ding wirklich also gerockt haben. Und das war natürlich das Gossip-Highlight überhaupt, dieses Rennen für den gesamten Rudersport, weil die Ukraine wird 3. in diesem Rennen und der Herr macht der Dame dann auf dem Siegersteg noch einen Heiratsantrag, was natürlich für großes Hallo auf den doch scheinbar sehr gut besetzten Tribünen gesorgt hat, war natürlich schön mit anzusehen. Da gab es nichts. Das war wirklich dann auch mal was anderes. Also so.
Und auch auf Englisch, der Heiratsantrag.
Ja, das habe ich jetzt nicht so mitgekriegt, ob das auf Englisch war. Das habe ich jetzt nicht so genau verfolgt, weil ich habe es nämlich im ZDF geguckt, weil Norbert Galeske hat dort den ganzen Samstag und Sonntag denn sein Bestes gegeben. Ich war nicht immer seiner Meinung bei seinen Einschätzungen, aber er hat ja doch Ahnung und er macht das ja auch nicht zum ersten Mal. Aber du hast natürlich bei World Ruin geguckt, das weiß ich ja. Wir haben uns ja ein bisschen ausgetauscht, aber ich wollte Martin Kross jetzt nicht schon wieder hören. Wenn das ZDF schon mal überträgt, muss man das ja auch nutzen, damit die das auch wieder machen. Und da kann man auch sehen, wenn es dann so ein bisschen läuft, man will uns ja irgendwie auch übertragen, man will uns ja zeigen. Aber um die anderen Parabootsklassen nochmal abzuschließen, im Vierer, im Mix-Vierer waren wir nicht am Start, auch aus Verletzungsgründen, aus Krankheitsgründen, da hat man halt die Mannschaft auch ein bisschen geschont, damit die sich noch ein bisschen erholen kann. Und im Para-2-Mix, Doppelzweier, sind wir auch wieder Zweiter geworden und auch wieder nach einer Krankheit. Im Interview haben sie gesagt, also sie wissen noch nicht, ob sie überhaupt, wie es im Finale wird, ob sie es überhaupt schaffen, aber sie haben sich souverän fürs Finale qualifiziert und dann dort auch souverän zweiten Platz erkämpft. Und auf Bahn 6, die eigentlich, ich sag mal, benachteiligt war, sich dann nach vorne gekämpft. Also man konnte dann auch sagen, es geht doch auf Bahn 6 und nicht immer nur auf den Bahnen, die vielleicht ein bisschen vom Wind ja geschützter waren. Also die Pararuderer waren für mich das absolute Highlight an diesem Wochenende und haben bestätigt, dass sie also bis auf den Mix-Doppelzweier, der sich hoffentlich noch qualifizieren wird, auch ordentlich qualifiziert sind und da auch zu Recht dann zu den Paralympics nach Paris fahren werden. Ja, und dann sind wir ja bei dem Rest schon, der denn da noch gewesen ist. Und ja, wo fangen wir da an am besten? Mhm. Wir waren ja nicht in allen Bootsklassen dabei, weil einige haben wir nicht besetzt, einige haben wir dann doch im Training, einige waren noch ein bisschen krank und dann haben wir gesagt, die lassen wir nicht fahren. Ja, wo fangen wir an?
Fangen wir gar nicht. Ich meine, hätte man nicht ja auch. Ich meine, ne? Einfach mit unseren niederländischen Freunden, die haben bis auf den Zweier ohne, der sich ja noch für Olympia qualifizieren muss, mal einfach eine B-Mannschaft geschickt.
Ja, aber da hat man auch gesehen, dass die B-Mannschaft dann eben doch eine B-Mannschaft ist. Das konnte man dann auch sehen. Also sie sind auch nicht die Übermenschen. Ist ja mal auch ganz schön, wenn man weiß, der zweite Anzug, der ist halt dann doch noch ein bisschen weit, also da ist der erste Anzug dann doch noch ein bisschen weit für die zweite Mannschaft. Das ist ja dann, freut man sich ja, dass man das noch sehen kann.
Ja, die trainieren nicht ganz anders, aber natürlich nicht zusammen. Ne? Das ist alles wirklich, würde ich sagen, der zweite Anzug trainiert anders als der erste Anzug.
Naja, und weil du den...
Und das war aber auch schon von denen lange geplant.
Ja. Aber weil du den Zweier ohne angesprochen hast, der Holländer, die haben sich mit dem letzten Schlag wirklich ins Finale gerettet, kann man sagen. Also ich saß davor und dachte, okay, das wird jetzt nichts. Aber dann hat es doch geklappt, knapp im Fotofinish. Und da war dann die Freude in den sozialen Medien auch groß, dass sie es noch geschafft haben. Und sie sind dann heute im Finale Fünfte geworden, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Und unser deutscher Zweier ohne, der ist im Halbfinale 25 Sekunden hinterm Weltmeister ins Ziel gekommen. Und also ich fand im Halbfinale, der hatte überhaupt nichts mit dem Rennen zu tun. Eigentlich zu keinem Zeitpunkt. Und heute im B-Finale sind sie dann auch Sechste geworden. Auch mit einem Riesenabstand und ich habe es mir im Live-Tracker dann angeguckt, das ging eigentlich vom Start weg auch schon los, dass der Abstand von den ersten Schlägen an immer größer wurde und da nie irgendwie wirklich was passiert ist. Also da stellt man sich dann vielleicht auch die Frage, woran lag's? Die waren halt auch auf Bahn 6, da könnte man wieder sagen, okay, die waren windbenachteiligt, man weiß es nicht, ich war nicht da, ich weiß nicht, wie der Einfluss ist, ich kann dann nur auf den Para-Zweier verweisen, der es auf Bahn 6 dann irgendwie auch schafft, dann noch Zweiter zu werden. Vielleicht war es die Einstellung, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und mit der Form und mit der Einstellung wurde es dann sicherlich nichts in der Nachquali.
Ja. Am zweiten Tag, jetzt am Sonntag, hast du schon gesehen, ne, dass eben, weil ich am Anfang gesagt habe, dass die wirklich ziemlich wie so ein Fächer reinkam. Also ich meine, es gab, glaube ich, in fast allen Rennen, dass jedenfalls Bahn 1 bis 3 irgendwie die Podestplätze unter sich
ausgemacht. Teilweise noch Bahn 4.
Und dann war halt, genau, ne? Und dann, es gab so ein bisschen Überschneidung und 5, 6 war dann doch deutlich immer hinten. ist immer die Frage, muss man dann wirklich so dermaßen hinterherfahren? Also hat dann auch vielleicht das ein oder andere Boot dann doch im Laufe des Rennens aufgegeben und abgehakt nach dem Motto, okay, wir haben jetzt einfach eine schlechte Bahn, es lohnt sich nicht mehr. Gut, wenn wir natürlich mit den kleinen Booten anfangen, dann haben wir auch, da müssen wir, haben wir, ich meine, die DRV-Flotte hat ja relativ abgesahnt. Was ich allgemein, ich fange mal noch mal als allgemeine Beobachtung, Zappel, sagen wir, wenn ich daneben liege. Wir reden immer mehr über diesen hochprofessionellen Leistungssport, weil ich dann doch interessant finde, wenn man das auch vergleicht mit Varese, dass es scheinbar doch, ja, was logisch ist, doch unterschiedliche Trainingszyklen gibt zwischen den Ländern. Also wo zum Beispiel die Engländer ja im, das war auch so als gesamte Mannschaft in Varese eher noch ein bisschen enttäuscht haben, haben sie jetzt als Mannschaft durch die Bank weg einen deutlichen Schritt nach oben gemacht. Das war interessant zu sehen. Die Italiener, die war gut, ja, vielleicht angetrieben vom Heimatpublikum in Varese, also in vielen Bootsklassen echt einen rausgehauen. Jetzt hier EM nicht ganz so stark. Ja, und wir hatten Ausnahmen bestätigen die Regel. Auch die Rumänen, von denen wir ja jedenfalls aus dem letzten Jahr wussten, ne, dass die alles auf die EM gelegt haben und letztes Jahr auf der EM echt komplett ab. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir darüber philosophierten, wie alle rumänischen Boote irgendwie auf den letzten 300 Metern noch mit gefühlt Schlagzahl 65 über die Strecke ging. Vereinzelt auch sehr dermaßen überlegen, aber nicht durch die Bank weg. Und das fand ich interessant, dass doch, obwohl alle so hochprofessionell unterwegs sind, dass es doch relativ große Leistungsschwankungen geben kann. Auch jetzt schon im Vergleich zwischen Varese und heute. Wir können auch in Deutschland 18 mal gleich drüber sprechen, gleiche Geschichte. Und liegt es dann wirklich nur am, dann ist gerade im Trainingszyklus, lag es dann doch auch an den Wetter- und Windbedingungen. Das war halt nur so eine Beobachtung von mir, dass also ich fand die Verschiebungen in den internationalen Feldern eigentlich größer und interessanter, als ich das erwartet hätte.
Naja, ich habe das schon so erwartet. Also wie gesagt, die Holländer lassen es halt ganz aus. Die Engländer, ja, die haben es ein bisschen ernster genommen. Aber ich finde, ich glaube, ich habe es im letzten Jahr schon gesagt, ich glaube, die FISA tut sich keinen Gefallen mit Weltcup und überleg mal, wir haben jetzt Ende April und da eine EM, was ja eigentlich ein Höhepunkt sein soll. Und selbst wenn es nur im olympischen Jahr oder im WM-Jahr ein Zwischenziel sein soll, ich finde diesen Termin der Europameisterschaft einfach sehr, sehr früh. Und die Rumänen wollten als letztes Jahr, die haben da einen Peak gesetzt, dann haben sie wahrscheinlich ein bisschen ruhiger gemacht wieder, um sich dann wieder auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten. Also ich finde, dieser Wettkampfkalender mit dem Weltcup und der EM passt halt irgendwie nicht. Zwei Wochen nach dem ersten Weltcup eine Europameisterschaft. Ich wüsste nicht, wo man es sonst hinlegen will. Ich bin jetzt auch kein Planer für irgendwelche Termine, aber also diese Europameisterschaft wirkt für mich so ein bisschen wie ein Fremdkörper im Wettkampfkalender. Und klar, jeder hat eine andere Idee in irgendeiner Form, wie er sich auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Da wollen sie alle glänzen. Wer denn am Ende vorne ist, werden wir sehen. Ist schon spannend zu sehen, wie verschiedene Wege denn doch zum Ziel führen sollen. Und,
ja, genau das. Also ich denke auch, man kann jetzt auch nach diesen zwei, nach Varese und Szeged eigentlich, also es fällt mir schwer, um wirklich eine Prognose zu machen für die Olympischen Spiele.
Ja, das würde ich jetzt auch noch nicht wagen. Also überhaupt nicht. Auch bei dem, auch bei den Ergebnissen nicht nach den, also durch die, auch bei den Windbedingungen halt nicht, weil du kannst halt verschiedene Sachen einfach nicht einschätzen. Und in Paris kannst ja dann mit dem Wind auch wieder ganz anders sein. Du kannst halt sehen und.
Frauen einer. Hier, komm, Bootsklassen. Herr
Zander, ja, okay, Bootsklassen. Du drängst schon wieder. Wir haben erst eine knappe halbe Stunde. Du drängelst schon wieder. Ja, Bootsklassen. Also Frauen zwar ja ohne Sechste im Finale. Sie sind ins Finale gefahren, sind dort Sechste und da gilt im Prinzip das Gleiche wie für Männer. Zweier ohne. Es sah von und das tut mir auch leid, das sagen zu müssen, aber es sah von Anfang bis Ende aus wie abgeschenkt. So, wir sind Bahn 6. Bahn 6 ist die vielleicht schlechteste Bahn, zumindest glaubt man das. Ein paar Schläge und dann konnte man zugucken, wie sie nach hinten durcherreicht worden sind und dann waren sie so weit dahinter, dass man sie gar nicht mehr gesehen hat. Das gibt kein gutes Bild. Und das ist ja leider auch bei den beiden nicht das erste Mal, dass man den Eindruck so hat. Ich weiß nicht, woran es da liegt. So, aber Frauen-Einer, Frau Förster ist souverän ins Finale gegangen. Im Finale ist hatte sie einen Start. Und die Serbin neben ihr, die ist halt weggegangen und hatte dann nach der Hälfte des Rennens dann auch schon 11 Sekunden Vorsprung oder 10,5 Sekunden vor der zweiten. Frau Förster war dann auch Dritte mit 11 Sekunden. Und dann ist sie dann halt ein bisschen schneller geworden, aber die 11 Sekunden, die konnte man natürlich nicht mehr aufholen. Und am Schluss war der Abstand dann schon ein bisschen geringer. Sie hat eine souveräne Silbermedaille geholt, da kann man gratulieren. Das war eine gute Leistung, aber vielleicht war ihre Wettkampfplanung jetzt auch ein bisschen viel. Vor 2 Wochen war Rese, das war jetzt auch nicht mit Hoffnungslauf und allem jetzt nicht ganz ohne. Dann letztes Wochenende Deutsche Kleinbootmeisterschaft und jetzt im Anschluss eben noch Europameisterschaft. Mit der Reiserei noch dazu wird nicht ganz ohne gewesen sein. Jetzt ist erstmal ein bisschen Ruhe bis Luzern. Vielleicht steckt ja das auch drin und deswegen ging da am Anfang im Finale nicht viel. Ich glaube schon, dass die Chance da gewesen wäre, dass sie hier auch Europameisterin hätte werden können. Aber gut, über Silber können wir uns auch freuen. Also wir haben jemanden, wo man sagen kann, da kann man guter Hoffnung sein, dass das eventuell fürs olympische Finale reichen könnte. Und was da denn passiert, das muss man denn sehen. Aber da bin ich optimistisch, dass sie da auf einem guten Weg ist und das eine oder andere dann in den nächsten Jahren auch vielleicht noch ein bisschen überdenkt und ein bisschen besser die Kräfte einteilt. Aber sie ist den Weg jetzt gegangen und es sah auch ruderisch eigentlich in Ordnung aus, was sie da gemacht hat.
Ja. Ja, Männer einer. Ja,
Olli.
Müssen wir doch erstmal chronologisch. Ja, die Kirsche auf der Sahnetorte.
Ja, also klar, man hat es natürlich gehofft, dass er gewinnt. Eigentlich hat man es auch erwartet, dass er gewinnt. Der Grieche hat ihn schon mal ein bisschen gefordert im Halbfinale. War es Halbfinale? Doch, ich glaube, es war das Halbfinale, wo sie schon mal ja, gegeneinander gefahren sind. Aber da hat sich Olli souverän durchgesetzt, hat da nichts anbrennen lassen. Das Gleiche hat er dann im Finale nochmal versucht. Ich muss ja sagen, der Grieche sieht furchtbar aus. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Und Norbert Galeska hat in seinem Kommentar gesagt, Olli würde jetzt auch schon besser mit rauen Bedingungen klarkommen. Ich behaupte mal, es ist nach wie vor kein Vergleich gewesen heute zu den Bedingungen im Halbfinale in Tokio. Ich finde, Olli hat sich entwickelt in den letzten Jahren. Also taktisch, er macht schon auch was anderes. Er ist nicht mehr derjenige, der mit der höchsten Frequenz dann da gnadenlos versucht, über die Strecke zu ballern, sondern er variiert die Frequenz, er passt sich auch dem Rennen an, er guckt, wo er liegt und beobachtet das Rennen, um zu reagieren. Und das macht sich alles bemerkbar. Und natürlich hat er auch gelernt, bei auch etwas raueren Bedingungen mal das Boot zu beherrschen und zu fahren. Das ist doch völlig normal. Von daher, also ich habe die Befürchtung von Norbert Galeska jetzt nicht
Es wackelte dabei allen.
Natürlich.
Es wackelte bei allen ein bisschen. Ne?
Das wäre auch ein Wunder, wenn nicht.
Ich denke auch, also, so wie es aussah, wir haben es ja auch noch am Bildschirm gesehen, war nicht da. Also da ziemlich raue Bedingungen. Aber es war halt wirklich noch ein relativ gerade in der Bahn stehender Wind mit Wellen, die unangenehm waren, aber nicht so schlimm wie in Tokio. Und was ich bei Olli auch klasse fand, dass er deutlich ein bisschen, also so sah es aus, ne? Ob es bewusst war oder nicht, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich auch aufgrund des Windes und des Wissens, dass das heute ein bisschen länger dauern wird, halt auch ein bisschen verhaltener angegangen ist.
Ja.
Also so sah es auch aus. Ne? Man kann die letzten Rennen so, dass er da wirklich rausging nach 500 Metern irgendwie eigentlich das Rennen entschieden hat, weil er einfach davon geflogen war Und ja, ne, das war auch, das wusste man da im Halbfinale auch, der Grieche versucht alles, um auf den ersten 500 Metern doch da vorne zu liegen, hat er jetzt, glaube ich, auch geschafft, ganz, ganz knapp. Aber das hatte Olli, denke ich, und das ist halt doch auch taktische Verbesserung. Darauf war er vorbereitet, hat es auch ein bisschen lockerer, also ein bisschen ruhiger angehen lassen und dann über der Strecke dann eigentlich den Griechen geknackt. Weil ich interessant fand, wenn du darauf geachtet hattest, man sieht ja da auch beim ZDF-Bilder sind ja die gleichen wie bei World Rowing, die Schlaffrequenzen. Und das Komische war, dass die Schlaffrequenzen gleich waren, also laut Display, aber das bei dem Griechen 100-mal ja. hektischer aussah ja. als bei Olli. Und das spricht dann doch für diese ja, mehr Kontrolle, mehr Gelassenheit von Olli, was top war. Gut, der Grieche hatte natürlich auch dann, ne? Der Grieche hatte sogar, was hatte der Bahn? Drei oder vier?
Drei hatte der. Also der war jetzt nicht so, der war jetzt nicht so, der war jetzt nicht so weit weg. Also der Unterschied war jetzt nicht so groß in den Bedingungen. Nein, was mir halt nur aufgefallen ist, Olli hat natürlich am Schluss auch ziemlich gepumpt. Gegenwindrennen dauert halt ein bisschen länger. Ja. Und da habe ich mir dann so gesagt, das ist halt sicherlich auch eine Sache, wenn man halt die Belastung auf dem Ergo fährt. Über 2000 Meter, dann fährst du halt, so jemand wie Olli fährt halt eine schnelle Doppelviererzeit oder eine langsame Achterzeit über die 2000 Meter auf den Ergo und muss sich dann halt einfach in so einem Gegenwindrennen normalerweise 100 Sekunden länger belasten, als er das so auf den Ergometer denn eben machen würde. Und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, wann man es eingestellt hat, unsere Ergometer-Tests gingen über 2,5 Kilometer und nicht über 2 Kilometer. Das heißt, man hat eigentlich die Einerzeiten simuliert. Vielleicht kommt man ja da wieder hin, dass man einfach eine längere Belastung denn am Limit einfach im Training abfordert, weil ich muss schon wieder auf meine Mutter kommen. Eine Trainerin von ihr hat gesagt, ein Training muss immer härter sein als ein Wettkampf. So eine Weisheit kann man ja mal weitertragen, bevor die in Vergessenheit geraten.
Ja. Ja. Was übrigens auch, das hast du ja verpasst, weil du ja ZDF bist. Im zweiten sieht man besser. Aber bei Marty Cross hättest du gelernt, dass der Grieche angeblich im Training 6,30 im Einer gefahren ist. Mit ein bisschen Schiebewind, was wohl eine
Weltbestzeit. Wir kennen ja beide die Strecke in Ionia. Die Strecke in Ionia. Wir wissen, wie der Wind da sein kann. Ja, klar, wenn du da ein Segel spannst, kannst du das im Einer auch in 5,10 machen.
Wahrscheinlich, ja. So, Frauen-Doppelzweier.
Ja, waren wir nicht dabei, weil man gesagt hat, man möchte den Mädels ein bisschen Zeit zum Training geben, um sich für die Olympia-Qualifikation vorzubereiten. Und ich sag mal, nach Ansicht der Bilder kann man nur sagen, alles richtig gemacht. Man hatte die Reise nicht, man hatte die Windlotterie da nicht. Alles in Ordnung. Letztendlich, jetzt muss ich hier auf meinem Zettel hier mal hin und her blättern. Wo ist der Frauen-Doppelzweier? Irgendwo habe ich ihn aufgeschrieben. Da ist er. Da gewinnen die Norweger vor den Litauern und Rumänen. Das war halt auch, ja, weit auseinandergezogenes Feld, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wobei die Norweger und Litauer, die waren jetzt nicht.
Ja, die Norwegerinnen zum allerersten Mal in dem Schwergewicht, das war ein norwegisches Boot, scheinbar gewinnt.
Ja, kann durchaus sein. Ja, willst du die Spannung aufbauen?
Und mit Oberarmen bestückt. Zu denen du und ich sie sagen können.
Naja, weil die im Winter mal mit Elchen ringen. Gut,
aber dann. Ja, wahrscheinlich. Aber zu ordentlich bestückten Oberarmen kommen wir mal zu den Männerfrauen, zum Männerdoppelzweier. Ich bin ja biased. Erzähl mal.
Ja, nee, ich wollte eigentlich die Spannung ein bisschen aufbauen. Ich wollte eigentlich mit dem leichten Männerdoppelzweier erstmal weitermachen.
Den hatten wir natürlich auch noch, ja. Also, ja, leichter Männer. Neue Besetzung.
Ja, neue Besetzung.
Neue Besetzung, auch auf rudern.de kam man so ein bisschen mit den Namen durcheinander ab und zu. Aber gut, kann vorkommen, wenn man halt drei leichte.
Mit der heißen Nadel gestrickt, das ist alles okay. Aber die Schweiz gewinnt vor Italien, Dritter wird Norwegen und das deutsche Boot ist im Finale und wird Sechste, genau wie in Varese. Aber auch wenn Norbert Galeske sich sofort hingestellt hat und gesagt hat, also das Experiment mit dem Tausch, dass unser Mitarbeiter des Monats Arno da ins Boot gewechselt ist auf Schlag, wäre gescheitert. Ich sehe das gar nicht so, weil ich fand eigentlich, dass die gut zusammengerudert sind und die waren auch dichter dran bei schlechteren Bedingungen an der Spitze als in Varese. Also von daher, ich sehe das Experiment.
Ja, und bei Gegenwind.
Und ich sehe das Experiment also nicht.
Bei Gegenwind auch noch. Und
ich sehe das nicht als gescheitert an. Also.
Und wir lassen unseren Mitarbeiter das auch nicht so einfach fallen.
Das sowieso, aber also wenn ich eine Entscheidung treffen müsste und ich bin froh, dass ich so eine Entscheidung nicht treffen muss, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde dieses Boot weiterfahren. Also wenn dann jetzt nicht wirklich noch irgendwas Herausragendes passiert, ich würde dieses Boot fahren lassen, weil erstens die Zeit geht aus und es war keine Verschlechterung. In meinen Augen war es eine Verbesserung. War natürlich, sechster Platz sieht erstmal blöd aus und unglücklich, aber trotzdem. Die Schweiz war auch in Varese und man hat den Abstand schon verkürzen können. Also ich bin pro Arno auf jeden Fall.
Die Italiener hatten gewonnen in Varese. Ne? Die hatten also einen mega phänomenalen Endspurt noch hingezaubert und hatten da die Schweizer noch niedergerungen. Und das hatten sie jetzt auch wieder versucht. Aber die Schweizer haben diesmal gut gekontert und damit sich geholt. Und ja, und der Abstand vom deutschen Doppelzweier zur Spitze war ein Stück geringer als in Varese. Ich denke auch. Und dann, wie gesagt, sie haben ja halt eigentlich nur auf den ersten 500 Metern verloren. Weil die Abstände danach blieben ja eigentlich relativ das, konstant.
War so, ja. Ja, und
Unsere Abstimmung, wir wollen unseren Mitarbeiter des Monats auch nochmal in Luzern sehen.
Ja, ich bin dafür. Aber ich habe keine Entscheidungsgewalt. Das müssen andere entscheiden und die werden es auch richtig entscheiden. Aber es spricht für mich kein Argument dafür, dass man jetzt wieder zurückwechselt. So, aber jetzt Männer-Doppelzweier. Es war ein sehr, sehr schönes Halbfinale, muss ich sagen. Also sie haben sich souverän im Vorlauf fürs Halbfinale qualifiziert, haben das Halbfinale gewonnen, waren die Italiener, oder? Kurz vorm Ziel denn da noch?
Waren die Italiener? Das war einfach taktisch, ja, taktisch. Wirklich Champions League Niveau. Die Italiener wurden doch irgendwie 700 Meter vom Ziel, wurden die einfach geknackt. Die wurden einfach stehen gelassen. Also dieser Zweier, der es ja in den letzten anderthalb Jahren nicht ganz so einfach gehabt hat, um es mal milde formulieren, der zeigt einfach, dass sich vielleicht so ein langfristiger Plan auch mal auszahlen kann. Ja? Die sind ein richtig schönes Turnier gefahren. Der Vorlauf war klasse. Also Halbfinale fand ich unheimlich erwachsen, taktisch gut, sah auch technisch gut aus. Und einfach cool, also einfach cool gefahren. Finale heute, müssen wir auch drüber reden, am Wind ein bisschen kaputt gegangen. Und die Rumänen, gegen die sie ja im Laufe des Turniers nicht gefahren sind, darf man auch nicht vergessen, die Rumänen waren im anderen Vorlauf, die waren im anderen Halbfinale, die Rumänen haben da also wirklich eine Ruderdemonstration abgeliefert. Und ich weiß nicht, ob du dir die am Video mal geschaut hast, die beiden Rumänen. Da wurde die ein oder andere Hantel im Winter deutlich gestemmt.
Ja, die haben Oberarme, da hättest du dich während deiner aktiven Zeit als Oberschenkel drüber gefreut. Das ist richtig.
Ja, genau, aber mit meinem Oberkörper. Ja, also der Wahnsinn. Aber gut, also die Rumänen haben da einfach wirklich eine Leistung gezaubert. Der deutsche Doppelzweier ist, der musste ordentlich beißen. Den hat man auch gesehen. Okay. Und dann ging einfach ganz am Ende waren die Körner alle.
Ja.
Ja, und dann hat man mich dann noch auf der Ziellinie abfangen lassen von den Spaniern. Aber war nicht vergessen, das ist eine Bronzemedaille. Jedenfalls, gut, es waren nicht alle da, aber doch in sehr eng umkämpften Feld.
Ja.
Und für die beiden hoffentlich ein schöner Ansporn, um genau so weiterzumachen.
Auf jeden Fall. Also ich sag mal so, wie die Rumänen vom Start weggegangen sind, also ich hätte mir versucht, da noch ein bisschen mitzugehen und ein bisschen dran zu bleiben. Letztendlich waren die Rumänen bei 1000 Meter, aber klar, die holt keiner mehr. Die sind so weit weg, dass die Sache durch ist. Sie wirkten halt, also die Deutschen wirkten halt heute im Finale den ersten 1000 auch ein bisschen, ja, auch schwerfälliger und vielleicht auch ein bisschen müde. Da waren ja wohl auch ein bisschen Erkrankungen im Vorfeld wieder dabei. Das hat man dann halt besonders bei den letzten Schlägen gesehen, wo man dann einfach gesehen hat, die waren halt einfach fest. Da ging halt nichts mehr, als die Spanier dann nochmal die Frequenz erhöht haben und um dann sich den Silberplatz noch zu holen, da konnten sie halt nicht mehr gegenhalten. Es ist aber ein Fingerzeig und ein Schritt in die richtige Richtung und ein Weg, der ihnen zeigt, okay, wir können es läuft, wir haben noch Sachen, an denen wir arbeiten können. Sie haben auch rudertechnisch haben sie deutliche Fortschritte gemacht, das sieht man. Und können wir noch ich erwarte mir da noch ein bisschen was. Und was ich besonders schön fand, ich habe mir die Siegerehrung natürlich auch angeguckt, sie wirkten halt richtig schön unbeholfen da. Sie sind es halt nicht gewöhnt, da dann eben mal so ein bisschen dann doch mehr im Rampenlicht zu stehen. Das hatte was sehr, sehr Sympathisches. Das muss ich so sagen.
Ja. Ja, und ich hatte mal geschaut, die Rumänen waren letztes Jahr nicht im Doppelzweier dabei. Die kommen aus dem Doppelvierer, aber die Italiener waren Vize-Weltmeister im letzten Jahr, die Spanier waren Fünfte. Also das heißt einfach, dass sie doch der deutsche Doppelzweier da echt in der Weltspitze angekommen
ist. Ja, und man durchaus noch Entwicklungspotenzial hat. Das ist ja. Und das ist ja auch immer gut zu wissen, wenn es denn so ist. Ja, dann
haben wir noch ein paar Vierer.
Naja, wir haben eigentlich gar keine Vierer weiter, weil Vierer ohne Männer und Frauen war man nicht dabei.
Ja, und trotzdem, aber du bist doch Rudersport-Liebhaber. Ja. Ich meine, der Männer-Vierer, gut, du weißt, du kannst ja nicht richtig rudern, du machst doch ja? Riemenrudern, also die Königsnummer, die Königsnummer. Weil
die britische Bootsklasse.
Die Engländer, noch von einem
Die
britische Bootsklasse, trainiert von auch einem unserer Podcast-Gäste aus der Vergangenheit und halt in Varese noch niedergerungen durch auch einen phänomenalen Endspurt der Italiener. Und da war so ein bisschen die Spannung, okay, ja, kommen sie jetzt wieder zurück? Und das war, weil ich meinte, doch auch irgendwie mit Trainingsaufbau Unterschieden, die Briten dominieren.
Ja. Zack. Ja, und sie haben nichts anbrennen lassen, also zu keinem Zeitpunkt.
Ja, und einfach auch wieder, und dann das, ich meine, das war, weil ich auch interessant fand, erstmal ein bisschen nochmal allgemein. Das war auch in dem Zweier ohne so. Die Briten sind eigentlich da relativ schön schiebend durch diesen Gegenwind gegangen. Ja? Im Zweier ohne, im Vierer ohne. Während halt, das siehst du ja auch doch, sind doch, ich meine, das sind unterschiedliche Ruderstile, Rudertechnik. Ich meine, die Rumänen, die knallen irgendwie in jeder Bootsklasse mit 40 plus über die Strecke. Und auch denkst du, okay, haben sie da nicht, also ja, jetzt nicht der Doppelzweier einfach, ne, super, non plus ultra. Aber auch so der rumänische Männerzweier ohne, ich glaube, bei Vierer ohne war auch ein Rumäne dabei noch. Da siehst du, dann fahren die auch wieder mit Frequenz 723, aber kommen nicht mehr vor. Und
naja,
habe ich dann nicht die Flexibilität, um zu denken, vielleicht mache ich doch ein, zwei Schläge ruhiger und lass mein Boot nochmal laufen. Fehlt das dann, die geistige Flexibilität?
Na, im Zweier ohne wären die Rumänen Zweiter hinter den Briten. Also im Vierer ohne, ja, da sind sie nicht in den Medaillen. Ja, also klar, bei Gegenwind sagt man ja, da schiebt man halt mehr, also fährst halt ein bisschen ruhiger. Vielleicht können die da nicht mehr so ja. richtig umstellen, das weiß ich nicht. Weißt du auch nicht, vielleicht hat ja dann doch einer auf den Wind reagiert und ja, dann ja. die berühmten 5 mm am Innenhebel dann doch noch, die Angstmillimeter am Innenhebel dann nochmal verändert. Weiß man halt auch nicht.
Ja, da hat Norbert Galeske nicht drauf geachtet, aber natürlich Martin Cross und Greg Searle haben immer drauf geachtet, ob denn da nun um welche Teams mit Klemmring gefahren sind. Und eigentlich war, wenn ich mich so ein bisschen erinnern kann, weil man sah eigentlich, die Klemmringe dabei hatten, die sie aber alle nicht benutzt haben. Also dann vielleicht doch der Trend, man passt lieber die Technik an.
Schadet nie. Also gute Technik schadet nie. Weil mit Material fängt man immer erst im Alter an.
Ja. Okay.
Ja, dann im Prinzip hatten wir...
Wir hatten einen Frauendoppelvierer.
Ja, Männerdoppelvierer war man nicht am Start. Krankheitsbedingt sind die halt im Training und wohl immer noch nicht ganz gesund, wie man so gehört hat. Da gewinnen die Italiener vor der Schweiz und Polen. Vierter wird da Großbritannien, war auch ein schönes Rennen. Haben sich auch nichts geschenkt auf der Strecke. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, und Frauendoppelvierer. Die Ukraine hat ja in Varese gewonnen und ja, eigentlich das Rennen da souverän dominiert. Das kann man auch im Rückblick so sagen. Und die Ukraine wird halt diesmal Zweiter hinter den Briten. Und das war wirklich ein enges Rennen. Die haben sich nichts geschenkt. Also das ging hin und her, also da hat man wirklich auch gerne zugeguckt, was denn da passiert. Und so ein bisschen habe ich ja auf die deutsche Mannschaft gehofft, dass da vielleicht nach vorne noch ein bisschen mehr ging. Aber in dem Finale muss ich sagen, das ging eigentlich richtig mies los. Also das sah schwerfällig aus. Die sind auf der ersten Streckenhälfte irgendwie nicht so richtig in die Gänge gekommen. Sie haben aber zum Glück den Anschluss jetzt nie so wirklich verloren zum Rest des Feldes und haben es dann geschafft, sich so nach und nach vorzuarbeiten. Und während Norbert Galeske dann sagte, dass die Ukrainerinnen das Ding auf jeden Fall gewinnen, 300 Meter vom Ziel oder 400 Meter vom Ziel, dass die Briten da nicht mehr vorbeifahren werden, habe ich gesagt, nee, die Briten fahren da jetzt noch vorbei. Also da habe ich recht gehabt. Habe ich mich nicht getraut, weil als dann die Zieldurchfahrt war, habe ich dann gesagt und auch sofort schon auf meinen Zettel notiert, dass die Deutschen das wohl mit Platz 3 dann leider nicht geschafft haben und im Fotofinish dann ausgeschieden sind. Während Norbert Galeske gesagt hat, die Deutschen sind Dritter. Und da hatte Norbert dann recht, da war es also unentschieden. Von daher,
also 1-1.
Ja, 1-1. Also sie sind, okay. Es gab ein Fotofinish mit den Franzosen. Es war also wirklich ein Herzschlagfinale am Schluss, kann man wirklich so im Rückblick auch nochmal sagen, wer sich das nochmal angucken möchte im Relive, einfach mal machen. Sie haben da wirklich mit der letzten Kraft und mit der letzten Anstrengung, mit sehr, sehr großem Willen, haben sie sich diese Medaille erkämpft und errungen. Sie haben dann selber im Interview im Anschluss auch gesagt, ja klar, sie wissen, woran es liegt. Das lief halt nicht so besonders. Man kann sich übrigens auch die Siegerehrung angucken. Man sieht bei der Siegerehrung dann, wie die Schlafffrau ja, sich dann doch bei ihrer Bootskamerade dann immer so ein bisschen abstützt und dann irgendwann bei der Blumenstraußübergabe gefragt wird, ob mit ihr dann auch alles in Ordnung ist und sie dann aber noch so nickt. Aber man kann ihr ansehen, wie sie versucht, ihre innere Mitte zu finden, indem sie auf den Boden guckt, dass also es ihr dann nicht so richtig gut ging. Und ich habe auch eine Ahnung, wie sich der Geschmack in ihrem Mund angefühlt hat. Bin ich froh, dass ich das nicht mehr habe. Also Bronzemedaille, super Leistung, aber da ist noch Potenzial für die Verbesserung. Und klar, sie sind auch mit der Ersatzfrau gefahren. Da fehlt natürlich auch noch ein bisschen was. Jetzt ist ja erstmal wieder ein bisschen Zeit bis Luzern und da kann man sich da weiterentwickeln. Also die sind auch auf dem Weg. Vielleicht nicht auf dem schnellen Weg, wie es bei Männer-Doppelzweier der Fall ist, aber da geht noch was. Also da kann man noch optimistisch sein.
Ja, dann haben wir noch Königsklasse.
Ja, die Königsklasse. Machen wir es kurz. Der Frauenachter wird Vierter. Hat im Finale bei 4 Booten vom Start weg mit dem Rennen eigentlich nichts zu tun und kommt mit über 30 Sekunden Rückstand, mit 31,3 Sekunden Rückstand auf den Sieger ins Ziel. Ja, da braucht man, glaube ich, keine Worte drüber verlieren. Ja, und die Rumänen machen es auf den ersten 750.000 Meter noch ein bisschen spannend mit den Briten und dann fahren sie halt kontinuierlich weg und gewinnen das Ding mit einer knappen Länge vor den Briten. Und Dritter werden die Italiener und die sind ja auch noch nicht qualifiziert für Olympia. Und bei den Italienern muss man sagen, denen ist der Gegenwind offensichtlich wirklich gut bekommen, weil die waren mit einer halben Länge drin in den Briten. Und das finde ich wirklich schon eine Leistung.
Hast du wieder meine Lieblingsruderin im Bug? Ich habe das Rennen gar nicht gesehen. Meine Lieblingsruderin.
Ja, bestimmt, aber ich habe da nicht drauf geachtet. Ich habe auf die britische Bugfrau geachtet, weil die hat wirklich ihren Oberkörper extrem weit nach hinten geworfen, um sich dann am Innenhebel sofort wieder nach vorne zu ziehen. Das sah also auch so ein bisschen merkwürdig aus, aber ich habe keine Ahnung vom Riemenrudern. Die gehören für mich alle auf eine Galeere, aber das weißt du ja. Also, dass man mit einer Mannschaft durchaus, wenn man da Engagement zeigt und wenn man da was, wenn man da will und Biss hat, was bewegen kann, zeigen halt die Italiener. Und ja, von daher, ich will eigentlich über diesen Frauenachter gar nicht weiter reden, weil man kann dazu nichts sagen, weil man ihn eigentlich nur auf den ersten paar Startschlägen gesehen hat und selbst da eigentlich nicht richtig, weil es von Anfang an nach hinten ging.
Na, dann zu einem Achter, den wir wohl die länger im Bild gesehen haben.
Ja.
Der Deutschland-Achter ist zurück.
Ach, ja, sie haben eine Silbermedaille geholt, aber ja. Also, ich habe...
Wir kommen nicht so kritisch. Fangen wir da erstmal positiv an.
Sie haben
erstmal positiv. Das erste Mal wieder auf dem Podest seit Tokio 2021.
Ja, sie haben eine Silbermedaille geholt. Das ist das Positive, was ich bei dieser Regatta sehe. Das ist richtig. Und wenn man es vom Ergebnis her sieht und vom Rennen her sieht, waren sie eigentlich auch dichter an den Briten dran. Also gut, ohne Holland fahren wir zu EM, die waren nicht dabei, waren halt nur die Briten da mit einer starken Mannschaft. Aber das Bahnverteilungsrennen war eine Katastrophe, was der Achter geliefert hat. Und da hat eigentlich also gar nichts gepasst. So, man hatte dann das große Glück, dass man auf Bahn 1 war. Und man hatte das große Glück, dass bei den Bahnverteilungsrennen, dass überhaupt nur 6 Achter gemeldet waren. Weil man einfach vergessen hat, dass man auf einer internationalen Regatta das Boot auch wiegen muss. Und der Deutschland-Achter hat das vergessen. Das Boot wurde nicht gewogen und dafür gab es natürlich eine Strafe. Und die Strafe heißt, man wird auf den letzten Platz in dem Rennen gesetzt. Das ist dann halt nur ein Bahnverteilungsrennen, weil eben nur 6 Boote da waren. Man hatte also Glück, dass man nach dem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Vorlauf nicht in den Hoffnungslauf musste, den man vielleicht hätte, wenn man das Bahnverteilungsrennen oder diesen Vorlauf gewonnen hätte, ja, sich hätte sparen können. Also, wie man sowas vergessen kann bei einer Meisterschaft, das erschließt sich mir nicht. Also da hat irgendjemand gemeint, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Da hat irgendjemand seine Aufgabe nicht erfüllt, die er eigentlich erfüllen muss. Also das ist wirklich absolut unprofessionell. Und es gab einige, ich habe mir die Kommuniqués angeguckt, die dort immer wieder gekommen sind. Es gab einige Boote, die zu leicht waren, wo die Boote dann relegiert worden sind in den verschiedensten Läufen. Aber dass jemand nicht zur Ware gekommen ist mit seinem Boot, das gab es überhaupt nicht. Also das finde ich, also dermaßen unprofessionell.
Verkehrt abgebogen auf dem Regattaplatz.
Also so groß ist der Regattaplatz in Szeged nun wirklich auch nicht. Also klar, die haben zu, wie gesagt, vor 35 Jahren waren nicht ganz so viele Gebäude da, aber den Zielturm gab es schon, an dem kann man sich ja gut auch orientieren. Also das fand ich schon ein bisschen komisch.
Aber sag mal, wie kann es denn nun sein? Dann wirst du also auf den letzten Platz abgestuft. Wir haben ganz über diese Fairness-Kommission gesprochen und einfach nur von den, also auf Basis der Bilder, die ich gesehen habe, sah die Bahn vom Deutschland aus, jedenfalls auf den ersten 1000 Metern, relativ wellenfrei aus.
Das wurde
da unten auf den anderen Bahnen doch ein bisschen mehr in der Welle
war.
Wurde nochmal gewürfelt.
Nein, es wurde am Samstag wurde von der Fairness-Kommission anders entschieden als am Sonntag. Da war der Wind auch noch nicht ganz so stark. Am Samstag wurden die Bahnen einfach alle Richtung Tribüne gezogen. Die haben 8 Bahnen da, von Bahn 0 bis Bahn 7. Und sie haben die Bahn Unterland so weit freigelassen, dass er also von die äußerste Bahn war dann unter der Tribüne war Bahn 6 und da hat man aufgeführt, sodass dann unter Land 2 Bahnen frei geblieben sind. Und da war der Deutschlandachter dann auch dann zu sehen und startete dann da. Und am Sonntag hat man die Halbfinalschnellsten oder die Vorlaufschnellsten, je nachdem in welchem Rennen, hat man halt auf die Bahn unter Land denn da gesetzt, um den halt die Chance zu ermöglichen, da auch ein halbwegs faires Rennen zu haben. Und wer es halt im Vorlauf nicht geschafft hat und sich gerade so mit Ach und Krach gerettet hat, der musste dann eben mit den schlechteren Bahnen vorlieb nehmen. Also von daher gab es da schon Unterschiede. Und ich würde sagen, auch anhand des Achterrenns, ja, die Bahn war im Achterrennen bevorteilt, auf der Deutschlandachter gefahren ist. Trotzdem muss man ja erstmal auch mitfahren und das haben sie auch gemacht, aber man hat dann auch gesehen, als denn auf den letzten 500 Metern ja dieser Vorteil eigentlich sich denn aufhob, weil dann das da ein bisschen offener wurde, dass es dann auch mühselig und schwerer wurde und dass sie dann auch, ne, sie haben im Ziel auch ordentlich gepumpt, also sie waren dann schon an ihrer Leistungsgrenze. Also ja, eine Silbermedaille, aber ich glaube nicht, dass die den Schritt vorwärts gemacht haben, den sie sich erhofft haben. Das kann ich daran nicht sehen und das konnte ich im Bahnverteilungsrennen schon gar nicht sehen. Also
ich habe in den sozialen Medien habe ich heute gelesen, dass sie alle von dem Schritt nach vorne sprechen.
Ja, klar, das würde ich auch machen, natürlich. Also du versuchst dir natürlich das Positive zu sehen an der Sache. Aber ich sag mal, in Varese war es am Start eine Katastrophe und da wurde es dann nach hinten raus besser. Und also in den Bahnverteilungsrennen war es in meinen Augen eine komplette Katastrophe. Es ging am Start nicht los, es kam auf dem Mittelteil nicht viel und nach hinten passierte dann fast gar nichts. Also sie haben sich dann wohl zusammengesetzt und haben miteinander geredet und haben alle nochmal gesagt, nee, das wollen wir nicht, wir wollen halt...
Wenn es darum geht, dann läuft's wieder.
Ja, also ich beim Achter bin ich nicht so optimistisch wie Norbert Galeske und die Medien das sehen, aber
was ist gut. Denn das hier mit Matthias Glas ist halb voll Zander? Das gilt jetzt nicht mehr in Deutschland, das gilt nur für alles andere.
Nein, ich wünsche denen, dass sie das beste Ergebnis erreichen, am liebsten Olympiasieger werden. Natürlich wünsche ich denen das. Ich kann halt im Moment nur nicht sehen, also ich sehe da keine Entwicklung aktuell. Also auch wenn man in einer halben Länge drin ist im Achter von den Briten. Das sehe ich halt, ich sehe nicht, dass das jetzt über eine Verbesserung in einer Technik, in einer Zusammenarbeit oder so erreicht worden ist, sondern in dem Falle muss ich sagen, sie hatten Glück mit der Bahn. Wenn die auf einer Außenbahn gewesen wären, hätten sie auf der anderen Seite, dann hätten sie deutlich größere Probleme gehabt und dann hätten sie auch Probleme gehabt, überhaupt eine Medaille zu holen.
Unser Fazit der Europameisterschaft. Meinungsstark, aber doch ahnungslos. Medaillenausbeute, gut. Ja. Wie immer, und ist eine Bank und sammelt eine Goldmedaille nach der nächsten. DRV-Flotte zurück? Fragezeichen.
Also im ZDF-Heute-Journal vorhin noch, bevor wir hier angefangen haben, wurde gesagt, also der DRV ist auf dem Aufweg, 5 Medaillen, zeigt, dass wir gut gerüstet sind für die Olympischen Spiele, dass man vom DRV eine Menge erwarten kann. Das würde ich so unterschreiben, auch wenn ich natürlich auch weiß, es waren nicht alle da. Es wird bei Olympia ganz anders und viel schwerer. Aber ich sehe noch genügend Verbesserungspotenzial. Gerade beim Achter.
Ich hab dich doch endlich erwischt mit meinem Glas.
Nein.
Ich hab dich endlich erwischt. Du wirst immer mehr zum Pessimisten.
Nein, ich werde
zum Kritiker.
Kritik ist ja in Ordnung. Ja. Kritik soll ja auch sein. Also sind wir ganz ehrlich, wenn wir auf unsere Strukturen gucken und auf unsere Entwicklung gucken, ist das Ergebnis, was wir jetzt haben, eigentlich ein Wunder. Wenn wir weiter bei Olympischen Spielen, also in Los Angeles und Brisbane und was da dann danach irgendwann kommt, wenn wir da weiter erfolgreich irgendwie um Medaillen mitkämpfen wollen und eine starke Mannschaft und nicht nur mit Einzelsportlern irgendwie dort an den Start bringen wollen, dann müssen wir heute eigentlich schon anfangen, uns nicht nur ein Konzept zu machen, sondern da auch zu arbeiten. Und das sehe ich im Augenblick sowieso nicht. Vielleicht kommt da nach Paris denn ein Konzept und dann sagt einer, so und so soll es denn aussehen. Aber wir können jetzt sowieso uns keine neuen Leute stricken. Wir müssen die Mannschaften fördern, die wir haben. Wir müssen versuchen, noch vielleicht ein, zwei Mannschaften zu qualifizieren in Luzern. Dann stehen wir wirklich sehr gut da mit den Mitteln und mit den Möglichkeiten, die wir haben. Oder wie wir unsere Ressourcen, die wir eventuell haben, nutzen. Und langfristig gesehen, müssen wir sehr, sehr viel ändern, um irgendwie weiter erfolgreich zu sein. Da kann es ein weiter so nicht geben. Da müssen wir im Jugendbereich bei den Junioren und so weiter ansetzen. Wir haben schon so oft darüber geredet, was alles hier geändert werden müsste oder was unsere Nachbarn vielleicht anders oder besser machen als wir. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber das jetzt aufs Tapet zu bringen und jetzt zu sagen, also ist alles scheiße und bei Olympia, ja, das ist ja nur irgendwie das lackierter Dreck, den wir dann da sehen. Das ist ja so auch nicht. Die da sind, die versuchen ihr Bestes, die tun alles dafür. Die haben jetzt leider viele gesundheitliche Probleme in der Mannschaft gehabt. Ich hoffe, dass sich das jetzt mal beruhigt, dass die jetzt alle gesund bleiben, sich kontinuierlich weiter vorbereiten können. Dann können wir noch eine Menge erwarten. Und auch, wenn wir unser Ergebnis von Tokio angucken, wo wir wirklich viel, viel Pech hatten, gerade beim Frauendoppelvierer, vielleicht wird das Ergebnis am Ende sogar noch besser als das, was in Tokio ist. Aber das ist dann kein Grund, sich auf die Schultern zu hauen, sondern dann müssen wir sagen, ja, das war toll, dass wir das erreicht haben, mit Anstrengungen, unter großen Schmerzen, wenn ich an die EM in München denke und das Theater danach. Aber wir müssen jetzt perspektivisch in die Zukunft sehen und eigentlich auch jeden Stein mal umdrehen und mal drunter gucken. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, das kommt dann irgendwann.
Nö, haben wir schon häufig genug besprochen. Darum habe ich ja auch am Anfang den amerikanischen Podcast nochmal so erwähnt. Letzte Worte, wir sind schon über Zeit hier. Ganz kurz, du willst ja nicht festlegen. Wen von den deutschen Medaillen sehen wir dann auch in Paris auf dem Podest?
Also ich hoffe Olli. Einer ist halt ein Glücksspiel, aber ich würde es ihm wünschen, eine Medaille, und natürlich er will Gold, ist klar, aber ich würde ihm eine Medaille wünschen. Frauendoppelvierer kann ich mir vorstellen, dass die eventuell eine Medaille holen. Auch wenn, also Norbert Galeska hat heute erzählt von den ganz großen Zeiten, die früher mal waren, und gestern hat er Volkert Hayek erwähnt, da habe ich gedacht, naja gut, da gab es danach dann auch schon nochmal Zeiten, wo wir auch nochmal Olympiasieger geworden sind und nicht nur einmal, hätte man auch erwähnen können, also er war da sehr im Gestern. Muss man gucken, Männerdoppelvierer, wie der sich entwickelt, also 2016 hat die auch keiner.
Der ist ja gar nicht gerudert jetzt hier von den Medaillengewinnern von jetzt, Doppelvierer haben wir gar nicht gehabt. Also
Olli kann ich mir vorstellen, die Frauendoppelvierer kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch Alex Föster vorstellen. Es ist Olympia, es ist alles möglich. Das kann grandios in die Hose gehen. Am Ende wird da einer Olympiasieger, der es noch gar nicht ahnt. Also die drei kann ich mir vorstellen. Und bei den Paras, da kann ich mir beinahe in jedem Boot vorstellen, dass die um die Medaillen mitkämpfen.
Ja. Ja, fast einverstanden. Ich denke, im Fall einer nicht. Männer-Doppelzweier, Bronze.
Ja, den habe ich jetzt vergessen. Den kann ich mir auch vorstellen. Das ist auch so ein Fall. Es ist Olympia.
In diesem Sinne. Es war noch nicht Olympia. Es war EM. Und wir haben darüber gesprochen. Und es war schon wieder eine 9 Minuten zu lange dauernde Folge oder vielleicht auch 1 Stunde und 9 Minuten zu lange Schubschlag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.